Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, eure Gesichter zu sehen. Schön, dass heute so ein wunderbarer sonniger Tag auch ist. Und danke auch für die vielen Gedanken und Beiträge, die es schon gab. Und das war wirklich eine sehr lange Schriftlesung diesmal mit sehr viel Bürokratie und einem langen Schreiben. Aber heute soll es Teil 2 geben aus den Büchern Esra und Nehemia. Ihr könnt also auch Esra ab Kapitel 7 schon bereitlegen, um das mit zu verfolgen. Wer von euch bekommt auch so ein bisschen ungute Gefühle, wenn der Begriff Welle irgendwo auftaucht? Vielleicht denkst du an die aktuellen Fallzahlen. Kommt jetzt etwa eine weitere Welle auf uns zu? Oder wird es bald vorbei sein? Das wiederum wäre natürlich eine Welle der Erleichterung. In dieser Zeit können wir uns recht gut in jene Juden hineinversetzen, die so froh waren, dass sie endlich wieder nach Hause durften, zurück in ihre Heimat. Endlich war diese Zeit des Exils vorbei. In drei Wellen hat man sie einst aus ihrem Land fortgeführt und jeweils drei Rückkehrwellen folgten. Jedes Mal gab es grünes Licht von oben, von demjenigen König, der damals die Welt des Nahen Ostens beherrschte. Und wir müssen verstehen, dieser König war nicht unbedingt ein Anhänger des einen wahren Gottes. Er wollte sich einfach die Gunst aller Religionen in seinem Reich sichern. Und diese Einstellung hat dann Gott benutzt, um sein Volk zurückzuführen. Im Prinzip ist es Gott, der hier grünes Licht gegeben hat. Und er führt uns natürlich auch heute. Als Nachfolger von Jesus sind wir gleichermaßen auf dem Weg aus dem Exil in Richtung verheißenes Land unterwegs. Und auch wir leben eigentlich in günstigen Zeiten. Niemand verbietet uns das von offizieller Seite her. Dürfen auch wir dieses Abenteuer wagen? Sind wir denn nicht sogar schon eine ganze Weile unterwegs? Ich möchte die Frage stellen, was aus Gottes Wiederherstellungsbewegung geworden ist. Und dazu springen wir jetzt zurück in die biblische Geschichte. Beim letzten Mal haben wir uns die erste von drei Rückkehrwellen gemeinsam angeschaut. Ein Mann namens Serubabel hatte im späten 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr 50.000 Leute nach Jerusalem zurückgeführt und sie haben dort den Tempel Gottes wieder aufgebaut. Wir haben auch gesehen, das ging nicht ganz ohne Probleme, ohne Widerstände. Zeitweise ruhte das Projekt. Die Nachbarn, die hatten Probleme damit. Ja, und am Ende sah das Projekt irgendwie unvollständig aus. Es war noch kein Tempel für alle Völker. Und erst mit dem Kommen von Jesus Christus hat Gott gezeigt, dass er einen viel schöneren Tempel bauen wollte, aus geistlichen Bausteinen, welche die Feuerprobe besser bestehen sollen als alle Tempel vorher. Ein Bauwerk, welches von Tod und Teufel nicht überwunden werden kann. Ja, und all das wird im Buch Esra Nehemia allenfalls angedeutet. Und es ist eine Sache der Gemeinde heute, diesen Prozess von Wiederherstellung auch in unseren Tagen immer weiter voranzutreiben. Eine erste Welle genügt offensichtlich nicht. Wisst ihr denn auch noch, was die Namen Esra und Nehemia bedeuten? Erinnert ihr euch? Esra bedeutet Hilfe oder Helfer und in Nehemias Name klingt der Trost an. Und sicherlich erinnert ihr euch auch, wer unter dem neuen Bund als Helfer und als Tröster beschrieben wird. Ist es nicht Gottes Heiliger Geist? Wenn nun dieser Geist wirken soll, was braucht es dazu? Einen Tempel gibt es, damit hat der Heilige Geist einen Platz. Menschen, an denen er wirken kann, mit denen er Beziehungen aufbauen kann, sind auch da. Aber was genau soll er tun? Und was sollen die Menschen mit seiner Hilfe tun? Die Antwort darauf liefert Gottes Wort. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen, dass wahre geistliche Erneuerung nicht ohne dieses Wort auskommt. Weder in unseren Tagen noch damals. Aber jetzt naht ja Hilfe. Durch Esra, durch den, der die Hilfe gewissermaßen im Namen trägt. Es ist jetzt mittlerweile auf unserer geschichtlichen Uhr Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, obwohl man damals noch nicht mit vor Christus und nach Christus gerechnet hat, das wisst ihr. Aber jetzt beginnt eine zweite Rückkehrwelle und sie bringt in besonderem Maße Gottes Wort zurück nach Jerusalem. Und wenn wir das 7. Kapitel von Esra aufschlagen, so ist seit der Einweihung des neuen Tempels mehr als ein halbes Jahrhundert schon verstrichen. Das ist eine lange Zeit. Übrigens, in diese Zeit fallen die Geschehnisse im Buch Esther, was wir auch schon betrachtet haben in der Vergangenheit. Wisst ihr noch, fast wäre Gottes Volk ausgerottet worden. So eine Art Holocaust des Altertums. Aber es ist zum Glück nicht geschehen, es konnte verhindert werden. Aber hat auch der Glaube dieses Volkes überlebt, vor allem in Jerusalem? Was wird Esra dort vorfinden und wie bereitet er sich vor? Habt ihr gemerkt, was immer wieder betont wird? Diese Vorbereitung konnte nur gelingen, weil Gottes Hand über Esra war. Und der König von Persien hat sich so spendabel gezeigt und den Priestern und Tempeldienern Israels sogar eine Befreiung von Weggebühren und anderen Steuern versprochen. Das ist ein tolles Privileg. Aber wenn Esra sich selbst nicht vorbereitet hätte, wäre das nicht viel Nütze gewesen. Schauen wir uns mal den Vers 10 in Esra 7 an. Da lesen wir von ihm, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Er ist also ein Schriftgelehrter in ganz besonderem Sinne. Wenn früher, vor seiner Zeit, gab es diesen Berufszweig zwar auch schon, aber jene Schriftgelehrten waren eher sowas wie Sekretäre und haben die Schriften kopiert. Aber Esras Arbeit geht darüber hinaus. Beachten wir die Reihenfolge. Zuerst hat er das Gesetz erforscht. Er hat nicht einfach nur gelesen, was Lehrer vor ihm über das Gesetz geschrieben haben, sondern er hat es selbst erforscht. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel auch ich noch lernen kann, wenn ich in der Bibel lese. Und auch ihr sollt ermutigt sein, gerade die Bibel selbst zu lesen. Nehmt die Predigt, die ihr jeden Sonntag in irgendeiner Form hört, daher immer als Vorspeise an, nicht als die Hauptmahlzeit des Tages. Zweitens hat Esra das Gesetz getan. Er hat es in seinem Leben umgesetzt, könnte man sagen. Es hat ihn verändert. Es hat ihn bewegt, eine große Aufgabe anzupacken. Unser Leben sollte anders sein wegen dem, was wir in Gottes Buch gelesen haben. Es gibt Dinge, die wir nicht mehr sagen werden wegen dem, was wir in diesem Buch gelesen haben. Es gibt Menschen, die wir nicht hassen werden und denen wir verzeihen werden, aufgrund dessen, was wir in diesem Buch gelesen haben. Das Lesen dieses Buches ist dazu da, die Art und Weise zu verändern, wie wir mit unserer Familie umgehen. Und dieses Buch ist nicht nur für uns da. Seine Botschaft muss weitergegeben werden. Drittens war Esra folglich bereit, dieses Gesetz zu lehren. Erst kommt das Tun, dann das Lehren. Sogar bei Jesus war das so. Lukas schreibt am Anfang der Apostelgeschichte: In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Dann irgendwie wissen wir doch, dass diese Reihenfolge wichtig ist. Nicht nur wäre es Heuchelei, etwas zu lehren, was man selbst nicht praktiziert, sondern wenn Gottes Wort dir gut tut, dann kannst und willst du das auch nicht für dich behalten. So beginnt nun auch jene zweite Rückkehrwelle voller Enthusiasmus. Und in Esra 7, 28 haben wir gehört, wie Esra sagt, er hat mich die Gunst des Königs und auch die seiner Räte und hohen Beamten finden lassen. Und ich fasste Mut, weil Yahweh seine Hand über mir hielt. Und ich konnte eine ganze Reihe Häupter israelitischer Sippen gewinnen, mit mir zurückzukehren. Und gleich im nächsten Kapitel lesen wir von der unglaublichen Menge der Menschen, die mit Esra zogen, etwa 1500 Mann. Das klingt erstmal viel, wenn man die Zahl so sieht, aber eigentlich sind das wenige, wenn man mit den etwa 50.000 vergleicht, die in der ersten Welle zurückgekehrt sind. Und wenn man sich die Mühe macht, die Familiennamen aus Kapitel 8 mit den Namen aus Kapitel 2 zu vergleichen, ich bin sicher, das werdet ihr alle tun wollen, dann seht ihr große Übereinstimmungen. Das war also eher sowas wie eine Art Familiennachzug. Und als Esra die Reisenden mustert, fällt ihm auf, dass es eigentlich außer den Priestern sonst keine weiteren Leviten gab. Er hat dann nochmal geworben und schließlich kam man auf eine Zahl, die sich mit viel Mühe so auf 2000 aufrunden ließe. Schon an der ersten Rückkehrwelle nahmen nicht alle teil, weil sie sich in der Fremde eingelebt hatten. Und jetzt ziehen im Prinzip nur diejenigen mit, die schon Verwandte im verheißenen Land haben. Und ich dachte mir beim Lesen, eigentlich sind die Zahlen ernüchternd klein. Aber Esra scheint nicht so zu denken. Er sieht die Hand Gottes über diesem Reisevorhaben und schämt sich nicht, vor dem persischen König ein großes Zeugnis von Gott abzulegen. Blättert mal ins 8. Kapitel, Vers 22. Das sagt er nämlich: Unser Gott hält seine gütige Hand über alle, die ihn suchen. Doch wer sich von ihm abwendet, bekommt seine Macht und seinen Zorn zu spüren. Esra ist so überzeugt von Gottes Schutz, dass er sogar das Angebot eines bewaffneten königlichen Begleitschutzes für die Reise ablehnt und stattdessen die gesamte Reisegesellschaft am Sammelpunkt fasten und beten lässt. Und dann ziehen sie los und kommen nach ein paar Monaten Reise auch sicher an. Ein wenig erinnert mich das an den Beginn der ersten Missionsreise, wo die Gemeinde in Antiochia gebetet und gefastet hat. Und da sprach dann auch der große Helfer und Tröster und sagte durch Propheten: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Immer wieder kann es sein, dass es nicht viele sind, die losziehen, um Gottes Wort weiterzusagen. Aber für diejenigen, die es tun, wird es ein großer Segen sein. Lassen auch wir uns nicht entmutigen, wenn es eher wenige sind, die sich für Gottes Wort interessieren. Gott kann viele segnen und wenn es auch wenige sind, Gottes Segen wird für sie nicht wenig sein. Aber jetzt mal ehrlich, ohne Schutzvorkehrungen zu reisen, es hätte doch schief gehen können, oder? Bleiben denn gläubige Menschen immer vor Dieben und Räubern und anderem Unheil verschont? Barbara hat vor kurzem mit einer Bekannten aus Ungarn mal geredet, die ihr gesagt hat: Wir beten regelmäßig den Psalm 91, wo es unter anderem heißt: Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen, denn er hat seine Engel für dich aufgeboten, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und bisher hat sich diese Bekannte nicht mit Corona angesteckt. Man muss natürlich bedenken, dass Psalm 91 nicht zum Leichtsinn aufruft. In diesem Sinne wurde unserem Herrn Jesus der gleiche Psalm in der Wüste ja als Teil einer bösen Versuchung zitiert. Aber ich denke, es schadet nicht, einmal mehr auf Gottes Verheißungen zu vertrauen, etwas zu wagen, auch wenn man noch nicht in allen Details weiß, wie das Abenteuer ausgehen wird. Und dieses Vertrauen kann ein Zeugnis sein, so wie es das Zeugnis von Esra vor dem König war. Betest du für den Schutz deiner Familie und auch für den Schutz deiner Gemeindefamilie? Wir können bekennen, dass Gott solche und ähnliche Gebete schon oft erhört hat. Sonst wären wir heute nicht hier. Also kein Grund, damit aufzuhören. Unser Gott will auch uns weiterführen. So, mittlerweile sind wir in Jerusalem angekommen und als Neuankömmlinge übergeben wir die mitgebrachten Gaben den Priestern in Jerusalem und unser Esra kann nun mit seiner Arbeit beginnen. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber wie wir schon bei der ersten Welle gesehen haben, gibt es immer auch irgendein Problem zu lösen. Diesmal haben keine Feinde gegen den Tempeldienst der Juden protestiert. Stattdessen lesen wir in Kapitel 9 Folgendes: Einige Zeit später kamen Obere des Volkes zu mir und sagten: Das Volk Israel, auch die Priester und Leviten, haben sich mit der Bevölkerung der Länder eingelassen und sich nicht von den Gräueln der Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter abgesondert. Sie haben Frauen aus diesen Völkern geheiratet, sodass das heilige Volk sich mit den fremden Völkern vermischt hat. Und bei diesem Treuebruch waren die Oberen und Vornehmen auch noch die Ersten. Ja, die Heirat mit ausländischen Frauen war den Israeliten verboten, ganz besonders solchen, die Priester sein wollten. Das steht zum Beispiel in 3. Mose 21. Und in 5. Mose 7 lesen wir auch warum. Vers 4, denn sie würden deine Kinder verführen, sich von Jahwe abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Dann würde Jahwe zornig über euch werden und euch schnell vernichten. Mit anderen Worten, ihr würdet nicht nur diese Frauen heiraten, ihr würdet auch gewissermaßen ihre Religionen heiraten. Dass es auch Ausnahmen gab, gute Ausnahmen, wissen wir durch Rahab, eine gläubige Kanaaniterin aus Jericho, und Ruth, eine Moabiterin, die sich dem Volk angeschlossen haben, sich dem Gott Israels anschließen wollten und die im Volk Gottes auch Familienanschluss fanden. Und wir wissen von vielen Eheschließungen heute, die international sind, aber, und das ist wichtig, die im Herrn erfolgt sind. Auch damals war das meistens anders. Die Mitgift der Braut, das waren meistens irgendwelche Kultgegenstände und Gebräuche aus heidnischen Religionen. Das war im wahrsten Sinne des Wortes Gift für den Glauben, und damit wurde Esra nun in großem Maße konfrontiert. Erinnert euch diese Situation vor Esras Augen an irgendeine frühere Begebenheit in Gottes Wort, aus irgendeiner früheren Geschichte. Mir ist aufgefallen, dass seine Rolle als besonderer Überbringer des Gesetzes irgendwie der Rolle von Mose gleicht, der ja damals auch das Gesetz gebracht hat. Wisst ihr noch, was passiert ist? Als Mose damals mit den Gesetzestafeln vom Berg herunterkam, was da mit dem Volk los war, war auch munter damit beschäftigt, gegen Gottes Willen zu handeln. Und im Prinzip trifft Esra auf die gleiche Situation. Er kommt mit dem Gesetz nach Jerusalem und dann das. Mose hatte damals mit Wut reagiert und die Gesetzestafeln zertrümmert, kaum dass sie frisch aus Gottes Druckerpresse gekommen waren. Und Mose hatte dann alle zu sich gerufen, die noch auf Gottes Seite stehen wollten. Von Esra lesen wir, Kapitel 9, Vers 3. Als ich nun solches hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Rock und raufte mir das Haar und den Bart aus und saß bestürzt da. Und alle, die das Wort des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. In einem Punkt scheint Esra besser zu handeln als Mose damals. Esra achtet nämlich bei seiner Reaktion genau darauf, dass er selber gegen keine Vorschrift aus dem Gesetz Mose verstößt. Ihr kennt die Stellen sicherlich. Mehrmals ist im Gesetz Mose das Verbot erwähnt, sich das Haar zu stutzen oder abzurasieren. Ihr seid sicherlich froh, dass wir heute nicht mehr unter dem Gesetz Mose stehen. Ja. Aber auch damals war das etwas, was in vielen heidnischen Kulten getan wurde. Esra macht das nicht. Er zupfte sich die Haare aus. Das war nicht verboten. Aber ich weiß, was ihr denkt. Er haltet vielleicht das für eine totale Haarspalterei und denkt vielleicht jetzt schon an die Schriftgelehrten und Pharisäer der Tage von Jesus, die sogar dann das so genau nahmen, dass sie von ihren Gartenkräutern den Zehnten gaben. Das ist gar kein so abwegiger Gedanke. Denn mit Esra beginnt auch das Zeitalter der Schriftgelehrten und Theologen. Dort, wo solche Männer selbst das Wort Gottes in ihr Herz eindringen lassen, werden sie dem Volk Gottes große Dienste leisten. Aber von den Zeiten Esras bis heute muss sich auch jeder, der die Schrift studiert, selber fragen, warum er das macht. Geht es mir darum, nach Schlupflöchern in Gottes Wort zu suchen und dabei weiterhin gerecht zu erscheinen, oder geht es darum, sich vom Wort Gottes selber verändern zu lassen? Esra ist, wie alle Schriftgelehrten, Prediger und generell alle Christen, nicht unfehlbar gewesen. Aber man erkennt, dass er kein Heuchler sein wollte. Hören wir in das Gebet rein, welches er in Kapitel 9, Abvers 6 spricht. Mein Gott, sagte ich, ich schäme mich und wage nicht zu dir aufzublicken. Unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und der Berg unserer Schuld reicht bis an den Himmel. Seit der Zeit unserer Väter stehen wir bis heute in großer Schuld. Wegen unserer Vergehen wurden wir, unsere Könige und unsere Priester fremden Königen ausgeliefert. Wir waren dem Schwert und der Gefangenschaft, der Plünderung und der Schande preisgegeben. Bis heute ist es so geblieben. Merkt ihr, Esra schließt sich in die Sünden des Volkes mit ein. Er redet in der ersten Person, er sagt ich und wir. Es ist also nicht so, dass dort das Volk steht, welches gesündigt hat, und auf der anderen Seite der rechtschaffene Prediger. Er spürt die Schuld genauso, vielleicht sogar noch mehr. So manche Sünde betrifft auch ihn. Und letztendlich muss er sich immer fragen, ob er denn deutlich genug gesagt hat, was Gott sagen wollte. Ich lese noch die Schlussworte von Esras Gebet. Und jetzt, nach allem, was wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, uns mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten und uns hier übrig gelassen hast, sollten wir da wieder deine Gebote übertreten und uns mit diesen Götzendienern verschwägern? Müsste uns da nicht dein Zorn treffen, bis es ganz mit uns aus ist und es keinen Rest und keine Rettung mehr gibt? Jahweh, du Gott Israels, du bist gerecht. Wir sind als ein geretteter Rest übrig geblieben und stehen heute vor dir mit unserer Schuld. Nein, so kann niemand vor dir bestehen. Wie war das, was wir im ersten Johannesbrief gelesen haben, in unserer neuen Bibelstundenreihe? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Eine schöne Verheißung an alle, die bereits Kinder Gottes geworden sind. Ja, und dann folgt in Kapitel 10 ein radikaler Schritt. Die Mischehen mit den fremden Frauen werden aufgelöst. Ja, weil das Wetter gerade mies war, hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Dann lesen wir nochmal eine Namensliste von denen, die in dieser Hinsicht Schuld auf sich geladen hatten. Und uns erscheint dieser Schritt so radikal, so unbarmherzig. Und damit endet das Buch Esra und wir denken, wieder so ein Missklang, wieder so ein bitterer Nachgeschmack. Und die Frage bleibt, was nehmen wir für uns daraus mit? Ich denke, zuerst sollte klar sein, dass hier einmal mehr sichtbar wird, wie unvollständig dieser Wiederherstellungsprozess von Gottes Volk in jenen Tagen war. Erst bei Jesus sehen wir jemanden, der Menschen aus allen Nationen begegnen und sie reinmachen kann, ohne dass sie ihn unrein machen oder vom Weg abbringen. Nein, er ist selber der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er verändert Menschen, egal ob sie Juden, Samariter oder Heiden sind, egal aus welchem Volk sie stammen, ob sie Männer oder Frauen sind, ob sie hochangesehene Leute oder Sklaven sind. Und erst Jesus hat uns den tiefsten Sinn der Schrift eröffnet. Es steht geschrieben im Neuen Testament, er lehrte in Vollmacht und eben nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Schrift redet über ihn und führt uns zu ihm. Und letztendlich folgen wir auch Jesus und keinem Reformator von früher. Dinge, die im Alten Testament stehen, sollen uns auch heute etwas sagen, wenn wir sie mit den Augen von Jesus betrachten. Und kann uns der Tröster und Helfer, der Heilige Geist, ja etwas sagen? Ja, das kann er, wenn wir uns von ihm immer wieder zurück ins Wort leiten lassen und vielleicht tiefer graben als jemals zuvor. Können wir dann auch aus der bisherigen Geschichte von Esra etwas mitnehmen, auch wenn diese Geschichte so komisch endet? Ich meine, zu dem Thema der Eheschließungen hatte Gott damals auch einen Propheten berufen, ein paar Worte zu sagen. Und wir finden diesen Propheten als hilfreichen Kommentator dieses Geschehens am Ende des Alten Testaments, nämlich Maleachi. Und wir wollen langsam zum Schluss kommen. Ich werde nicht den ganzen Maleachi lesen, sondern nur Worte, die, denke ich, gut passen. Aus Maleachi 2, ab Vers 14, wo er das Volk anspricht und sagt, du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist. So einer würde alles tun, um Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht. Denn er hasst Scheidung, spricht Jahweh, der Gott Israels. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Das erweitert das Bild ein wenig, denke ich. Und es ist dann nochmal passiert unter Nehemia. Offenbar hatten viele jüdische Männer nicht einfach nur ausländische Frauen geheiratet. Viele waren bereits im Bund Gottes mit einer Frau verheiratet und hatten sich weitere ausländische Frauen dazugenommen. Eigentlich nichts Neues seit den Tagen Salomos. Ne? Ein Treuebruch gegenüber der ersten Liebe, gegen die eigene Frau und damit auch gegen Gott. Und ich denke, hier finden wir einen klaren Anknüpfungspunkt für uns. Wir haben Gott sei Dank momentan keine derart komplexen Ehesituationen zu lösen, Und dennoch gibt es eine Ermahnung, die der Schriftgelehrte aller Schriftgelehrten, die Jesus selbst seiner Gemeinde mitgibt. Er, der das Wort Gottes selber ist, schreibt an seine Gemeinde in Ephesus im Buch der Offenbarung folgende Worte. Da heißt es, Offenbarung Kapitel 2, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde folgendes sagen. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, die sich für die Wahrheit einsetzte. Jesus konnte sie für vieles loben. Und dennoch war der Enthusiasmus der Anfangszeit nicht mehr da. Die Beziehung zu Jesus knisterte nicht mehr so aufregend wie zu Beginn. Ja, und solche Zeiten gab es immer mal wieder. Gibt es auch immer mal wieder. Aber wisst ihr was? Gerade in solchen Zeiten haben sich immer wieder Nachfolger von Jesus gefunden, die willens waren, das Exil zu verlassen und wieder zurückzugehen zur Quelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich blicke mit Hoffnung in die Zukunft. Ich glaube, dass Gott zu allen Zeiten genügend Menschen findet, die an seinem Tempel weiter bauen wollen. Menschen, die wie Esra sein Wort erforschen, die sein Wort tun und die dieses Wort auch weitergeben wollen. Beten wir zum Schluss zusammen. Unser Vater und Gott, wir staunen, wenn wir sehen, wie du dein Volk immer wieder aus dem Exil führen willst. Und du willst auch uns aus Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Depression führen in einen neuen Lebensabschnitt, in dem wir dich von ganzem Herzen wieder vor Augen haben und der Glaube neu entfacht wird. Bitte lass ja diese Dinge, die wir im Buch Esra gelesen haben, uns einen Impuls sein, einen Impuls, der uns anschubst, auch Schritte zu machen in Richtung Wiederherstellung, dass deine Gemeinde ja mehr Menschen erreicht und dass dein Wort noch mehr bekannt wird. Gib uns dafür den Mut. Wir wissen nicht, wie viele mit uns ziehen, aber wir sind voller Vertrauen, dass du diesen Prozess begleitest und dass auch deine Hand über uns sein kann hier. Wir danken dir für deine Verheißungen und wir danken dir für Jesus. Bitte lass uns diese erste Liebe wieder neu finden, neu entdecken. Lass uns entdecken, wie aufregend und schön das Leben mit dir sein kann. Wir beten dich an durch Jesus.